This podcast is sponsored by Monarch.
Lifesaver.
Game changer.
The best thing to ever happen to my finances.
The people have spoken. Monarch makes personal financing a breeze.
Monarch is an intuitive, powerful, collaborative finance app that can help you save, budget, and keep your financial life in shape.
With Monarch, I can see my account balances, transactions, and investments in one place, so I always know what's going on with my money.
Whether you're saving for your first home, thinking about starting a family, your own business, or planning for retirement, Monarch is here for you every step of the way.
Gain clarity, confidence, and peace of mind with Monarch and manage your finances more effectively. See what thousands of people are saying about Monarch, the app Wall Street Journal voted the best budgeting app of 2024. Collaborate with your partner or financial advisor at no additional cost. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com/podcast. That's monarchmoney.com/podcast for your free trial. monarchmoney.com/podcast.
Inside, der Talk-Podcast. Eine Produktion von Kandu Media. Und hier ist er, der Bo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, heute sprechen wir über das Fliegen und ganz ehrlich, wer von uns hat nicht schon immer mal davon geträumt? Für mich ging dieser Traum bereits im Jahr 2007 in Erfüllung, als ich zum ersten Mal mit einem Fallschirm aus 3000 Meter Höhe gesprungen bin. Ich hatte damals das Glück, einen fantastischen Tandempartner zu haben und den möchte ich euch jetzt vorstellen. Er ist unter anderem Weltmeister im Fallschirmspringen, hat im Lauf seiner Karriere über 7400 Sprünge hinter sich gebracht, ist bereits über allen Kontinenten dieser Welt abgesprungen und er ist einfach ein mega sympathischer Mensch. Herzlich willkommen, Klaus Renz.
Hallo zusammen.
Klaus, wie geht's dir?
Ja, danke schön. Ich darf mich nicht beklagen, mir geht's gut.
In dieser kruden Zeit alles okay bei dir, ja?
Ja, es sind wilde Zeiten, aber wir müssen noch ein bisschen durchhalten und dann haben wir auch das überstanden.
Glaube ich auch. Klaus, wir haben uns jetzt auch schon ewig lange nicht mehr persönlich getroffen. Ich glaube, das letzte Mal war bei der Eröffnungsfeier vom Stuttgarter Weindorf oder bei der Premiere vom Harald-Wohlfahrt-Palazzo.
Ich glaube, es war bei der Premiere vom Harald-Wohlfahrt-Palazzo, was jedes Jahr natürlich ein tolles Highlight ist.
Nur letztes Jahr nicht und ich glaube, dieses Jahr wird es wohl auch nichts werden.
Ich befürchte es fast auch, aber dann freuen wir uns einfach auf 2022 Palazzo.
Genau. Du bist Baden-Württembergs erfolgreichster Fallschirmsportler. Und wenn ich richtig recherchiert habe, dann hattest du deinen allerersten Sprung am 11.11.84 im Alter von 16 Jahren.
Oh, das ist richtig, ja, das ist schon sehr, sehr lange her. Und wenn ich daran zurückdenke, was ich da noch für ein junger Kerl war und für ein Draufgänger, ja, tolle Erinnerungen an diesen besonderen Tag.
Wie kam es da dazu und wie hat dich dieses Erlebnis dann verändert oder was hat es in dir ausgelöst?
Es war sehr witzig, ein Nachbar von mir ist Segelflieger und der hat mir erzählt, seine Segelflugschüler, die dürfen einmal so einen Probesprung mit dem Fallschirm machen, dass wenn die im Segelflugzeug eine Notsituation hätten, dass die dann einen Notausstieg machen können, den Fallschirm betätigen und auch wissen, wie man mit dem Fallschirm runterkommt. Und das hat mich in dem Moment fasziniert und ich habe da nicht mehr locker gelassen, bis ich dann so einen Probeschnuppersprung machen konnte. Und das war dann, wie gesagt, am 11.11.84 und ich hatte die Hosen gestrichen, voll natürlich, klar. Aber dass der Tag und dieser Sprung mein Leben so verändern und beeinflussen würde bis heute, hätte ich damals niemals gedacht.
Wer denkt sowas schon, ne? Wie ging es denn nach diesem Probesprung oder nach diesem ersten Sprung weiter? Du hast es ja richtig gelernt, kann man sagen, oder?
Genau. Damals gab es noch keine Fallschirm-Tandem-Sprünge. Man musste alleine springen, so wie bei der Bundeswehr, diese Automatiksprünge, wie die Fallschirmjäger das machen. Und das war im November 84 und mich hat das dann das ganze Frühjahr nicht losgelassen und ich habe überlegt, wie ich das machen könnte und habe dann im April 1985 mit der Fallschirmsprungausbildung angefangen und das war natürlich faszinierend, aus so ein Flugzeug, lauter tolle Leute da um mich rum. Ja, und dann habe ich die Ausbildung gemacht und meine Fallschirmsprunglizenz.
Was beinhaltet so eine Ausbildung?
Teilt sich im Prinzip wie überall einfach in den Theorieteil und in den Praxisteil. Im Praxisteil geht es natürlich primär am Anfang darum, einfach die Absprunghaltung, wie springe ich aus dem Flugzeug ab, wie kontrolliere ich meinen Körper im Freifall und wenn ich den Fallschirm öffne, was sind gegebenenfalls die Notmaßnahmen, wenn er nicht richtig aufgeht, sprich wie reagiere ich, was mache ich. Dann kommt die Einteilung des Fluges, die Landeeinteilung und endet natürlich letztendlich mit einer Landung.
Okay. Und heute sind es 7400 Sprünge. Ist schon mal irgendwas schiefgegangen?
Wenn ich die Zahl immer heute so höre, das ist eigentlich für einen normalen Springer, das ist eine enorme Zahl, 7000 Mal aus dem Flugzeug rauszuspringen. Und ich hatte das große Glück, ich hatte bisher noch keine große Verletzung. Ich habe mir einmal das Sprunggelenk gebrochen bei einer Landung, da bin ich einfach umgeknickt. Mhm. Ja, das kommt vor in diesen Sportarten. Aber toi, 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 dass noch nicht mehr passiert ist. Und ich glaube, wie überall, wenn man das Hirn einschaltet und ab und zu mal vielleicht auch wieder einen Schritt zurück macht, dann kann man manche Situationen auch schon vorher lösen, bevor sie überhaupt auftritt.
Das denke ich auch. Als professioneller Fallschirmspringer, so kann man dich ja bezeichnen, oder? Ja,
absolut.
Genau. Braucht man ja auch ein bestimmtes Equipment. Was gehört da alles dazu? Weil das ist ja nicht nur der Schirm, glaube ich, oder?
Die Hauptsache ist natürlich das komplette Fallschirmsystem, was natürlich besteht aus dem Hauptfallschirm, den man sieht. Es ist das Gurtzeug, das ist sozusagen die Verpackung, wo der Fallschirm drin ist, und der Reservefallschirm, den man auch braucht. Seit ungefähr 20 Jahren gibt es jetzt noch ein Notfallsystem, das würde den Reserveschirm feuern automatisch, wenn man den Fallschirm nicht selber zieht, in 300 Meter über Grund. Dann gehört dazu ein Höhenmesser, natürlich eine Schutzbrille dazu, ein Helm. Und die meisten von uns haben natürlich auch noch einen Fallschirmspringeranzug an, das einfach alles anliegend am Körper ist.
Mhm. Was kostet sowas insgesamt, wenn man so...
Das ist ungefähr wie die Frage nach einem Auto, was kostet ein Auto? Das geht gebraucht von, ich würde mal sagen, beim Fallschirmspringen so eine Erstausrüstung, die jetzt wirklich alles beinhaltet, ja, 3.000, vielleicht 3.000 bis 4.000 Euro los und geht dann hoch bis, ich sag mal, 10.000, 12.000 Euro kann man da ausgeben. Aber dann hat man dann am Schluss auch den Maybach unter den Fallschirmen.
Wie oft muss man so eine Ausrüstung wechseln?
Also die Fallschirme halten sehr, sehr lang, werden auch jedes Jahr von einem Art TÜV, ein Gütesiegel von einem Luftfahrt, von einem Fallschirmtechniker überprüft. Mhm. Und jetzt kommt es natürlich wieder darauf an, wie viel springt man? Wie viel liegt der Fallschirm in der Sonne, wenn man den Fallschirm parkt? Wie ist er nass geworden? Bin ich am Strand gesprungen? Ist da Sand drin gekommen? Und so ein Fallschirm hält in der Regel sehr, sehr, sehr lange. Was man mal austauschen muss, ist vielleicht oben die reine Fallschirmkappe, der Stoff oben. Der wird vielleicht, je nachdem, wie viele Sprünge man macht, alle 500, 800 Sprünge, so spätestens sollte man den austauschen. Dann lässt so ein bisschen die Luftdurchlässigkeit, kommt dann dazu, die Landegeschwindigkeit wird höher und dann tauscht man das einfach aus.
Okay, packst du deinen Schirm immer selber?
In der Regel packe ich meine Fallschirme immer selber, weil es einfach schnell geht, dann ist es erledigt und man weiß, wie man das gemacht hat. Es gibt aber auch auf Fallschirmsprungplätze, gibt es auch Fallschirmpacker, die das als Dienstleistung einfach anbieten. Im Prinzip nichts anderes, wie wenn ich die Reifen jetzt in der Werkstatt wechseln lasse.
Okay, gut. Ist denn das Springen für dich mittlerweile mehr als nur ein Hobby?
Es war natürlich am Anfang nur als Hobby mal gedacht und die Dimensionen, die das angenommen hat, die sind einfach so für mich selbst noch heute unfassbar. Es ist aber weit, weit mehr als ein Hobby. Es ist eigentlich meine Berufung, mein Beruf, Leute mit in den Himmel zu nehmen, ihnen dieses wunderschöne Hobby zu zeigen, diese Freiheit, die man da oben bei so einem Fallschirm-Tandemsprung hat oder auch für diese Show-Events zu springen, in großen Städten zu landen und so weiter. Das ist einfach das Atemberaubende und Faszinierende und das selbst nach so vielen Jahren noch.
Und wenn sowas dann lange Jahre gemacht wird und erfolgreich, dann stellen sich die Erfolge ein, wie bei dir. Du bist Weltmeister im Paraski-Fallschirmspringen. Genau. Was ist Paraski-Fallschirmspringen?
Das Paraski-Fallschirmspringen ist eine Kombinationsdisziplin aus Alpin, Riesenslalom, Skirennen, ganz normales Skirennen auf Zeit. Und am Nachmittag oder am nächsten Tag dann Fallschirm-Zielspringen aus einem Hubschrauber aus 1000 Meter Höhe in den Bergen, im Schnee. Die Landung ist am Hang auf einem Punkt, der ist 2 Zentimeter groß. Und jeder Zentimeter Entfernung ist sozusagen ein Minuspunkt. Man muss also so genau wie möglich diesen 2-Zentimeter-Punkt treffen, das ist der Nullpunkt.
Mit dem Fuß, oder?
Mit dem ersten Berührungspunkt am Boden, das ist in der Regel der Fuß, und man zielt mit der Ferse auf diesen Punkt drauf. Okay. Und jeder Entfernungszentimeter ist quasi ein Minuspunkt. Und jetzt gibt es einen Umrechnungsfaktor zwischen der Skifahrenzeit und diesem Fallschirmzielspringen, so wie die nordische Kombination Schanzenspringen und Langlauf, gibt es Umrechnungsfaktoren. Okay. Kommt ursprünglich diese Sportart Paraski-Fallschirmspringen aus der Bergrettung, als es noch keine Hubschrauber gab, sind Bergretter aus dem Flugzeug abgesprungen, in den Bergen gelandet, haben eine gewisse Erstversorgung gemacht, bis natürlich das Rettungsteam aus dem Tal aufgestiegen war. Mhm. Und daraus hat sich dann irgendwann diese Disziplin entwickelt.
Hast du da an der Ferse irgendwas hinten dran noch? Weil mit der Ferse ist ja schon allein breiter als 2 Zentimeter.
Sehr gute Frage natürlich. Ja, das ist richtig. Also man lässt da die Spezialschuhe etwas präparieren, dass die einfach ein bisschen spitzer sind, dass man einfach genauer zielen kann und nach Möglichkeit diesen Nullpunkt auch trifft.
Okay, sehr gut. Dann gibt es noch weitere Erfolge. Du bist schon über allen Kontinenten dieser Welt abgesprungen, bist unter anderem auch noch 2-mal Vize-Weltmeister geworden, bist 4-facher Weltrekordhalter in was?
Im Großformationsspringen. Also wir haben Formationssprünge gemacht mit Leuten, mit 400 Leuten, die aus 5 großen Herkules-Transportmaschinen aus 7800 Meter gesprungen sind. Okay. Also es ist bis heute noch einer der faszinierendsten Sprünge, die ich je gemacht habe.
Das glaube ich. Du hast einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde und bist am 01.01.2000 aus 3500 Metern Höhe bei minus 36 Grad über der Antarktis gesprungen. Das stelle ich mir auch krass vor.
Also das ist heute wirklich die Antarktis. Normalerweise kommt man gar nicht in die Antarktis. Und das war natürlich so etwas Abgefahrenes, weil wir sind zum Millennium dort in die Antarktis geflogen und haben dort diesen Sprung gemacht, diesen wirklich außergewöhnlichen Sprung, was, glaube ich, seitdem nach uns, und das war im Jahr 2000, glaube ich, nur noch 2 oder 3 Leute überhaupt geschafft haben, dort einen Sprung zu machen. Und ja, es sind, glaube ich, bis heute vielleicht 30 Leute auf der ganzen Welt, die überhaupt jemals in der Antarktis gesprungen waren. Und aus Deutschland bin ich, glaube ich, bis heute der Einzige, der da jemals gesprungen ist.
Gibt es bei so einem Sprung noch extra Maßnahmen, die man bedenken muss? Kälte, Witterung?
Ja, das ist dort zum Beispiel so, je nachdem, wo man in der Antarktis springt, zum Beispiel am Südpol. Der Südpol liegt auf 2400 Meter Höhe. Mhm. Ja, und wenn man da drüber jetzt nochmal 3000 Meter gehen würde, dann wäre man über Meeresspiegel schon knapp 5500 Meter hoch. Und das ist natürlich einfach ein Sauerstoffproblem. Mhm. Da müssen wir dann mit Sauerstoff arbeiten. Aber der größte Faktor ist dort natürlich einfach die Kälte. Man muss sich einfach schützen, keine Haut rausgucken, die Hautstellen, die dann rausgucken im Gesicht, einfach so mit ein bisschen Melkfett einschmieren, dass es einfach keine Erfrierung gibt.
Okay. Und du bist auch noch über der Arktis gesprungen. Du bist somit, glaube ich, der erste Deutsche, der über beiden gesprungen ist. Antarktis und Arktis, ne?
Genau. 1994 bin ich mit einer Expedition über dem Nordpol aus 4000 Meter gesprungen. Da war es noch kälter. 53 Grad minus hatte es damals. Und als ich dort gelandet war, haben ganz viele gesagt, ja, Südpol, Südpol, wir müssen zum Südpol. Und der Einzige, der das dann damals wirklich richtig verfolgt hat, das war ich. Ich habe mit einer Vehemenz versucht, in der Antarktis da zu springen. Und wir sind dann da in der Antarktis gesprungen. Aber wie du richtig sagst, außer mir hat das noch kein Deutscher bisher geschafft, an beiden zu springen.
Jetzt ist es ja aber bestimmt auch nicht ganz einfach, da zu springen. Also du kannst nicht einfach sagen, ich fliege rüber und springe mal ab. Was muss man da im Vorfeld regeln?
Gut, es ist natürlich wie überall, man braucht Kontakte, man braucht die richtigen Leute, die sowas organisieren oder organisieren können und wo man sich auch einklinken kann in diese Geschichten. Und ich hatte einfach das Glück, dass ich mit der Nordpolsprung war 1994, da habe ich mich in eine Expedition mit einklinken können. Und dann im Jahr 2000 bin ich mit Amerikanern und Russen, haben das zusammen organisiert, konnte ich dort einfach, weil ich einfach die richtigen Leute gekannt habe, bei denen mitgehen. Und das war mein großes Glück, weil das ist bis heute noch was vom Faszinierendsten, was es gibt.
Das glaube ich, ja. Und du hast 96 vom damaligen Bundespräsident Roman Herzog die höchste sportliche Auszeichnung in Deutschland für ihn bekommen, nämlich das silberne Lorbeerblatt. Und du bist, glaube ich, der erste Luftsportler aus Baden-Württemberg, dem diese Ehre zuteil wurde auch.
Ich war damals ein junger Kerl und es war die Blütezeit meiner Wettkämpfe und dieser Expeditionen, die ich da gemacht habe. Und es ist bis heute noch eine Riesenehre. Wirklich, die Bundesrepublik Deutschland hat keine höhere sportliche Auszeichnung und die dann zu bekommen, das ist natürlich schon was Schönes für so einen jungen Mann.
Aber du machst seit Jahren trotzdem keine Wettkämpfe mehr, ne?
Ich mache ab und zu schon noch Wettkämpfe, aber ich mache die mehr oder weniger einfach, um ein bisschen in den Disziplinen einfach fit zu bleiben, um die Leute zu sehen, um die Kontakte in die anderen Nationen zu halten, weil es ist doch eine sehr eingeschworene Gemeinde, die sich da okay. über die ganze Welt einfach kennt und so. Ab und zu mache ich dann schon noch Wettbewerbe, auch in anderen Disziplinen, um einfach ein bisschen die Leute zu sehen und ein bisschen auf der Welt rumzukommen.
Okay. Und du warst ja schon fast überall auf der Welt, ne?
Ja, es gab schon ein paar ganz wilde Absprünge, die ich da gemacht habe. Es gibt immer noch Sachen, wo ich unbedingt mal hin will. Aber so die schönsten Plätze der Welt habe ich, glaube ich, alle schon aus der Luft gesehen.
Was fehlt noch?
Also was wirklich das oberste Prior-1-Ziel wäre, das wäre direkt am Südpol einen Sprung zu machen. Also wirklich nicht nur in der Antarktis, sondern direkt am Südpol. Das ist so wirklich die ganz große Geschichte. Dann würde ich gerne mal auf den Fidschi-Inseln einen Sprung machen. Und so kommen da schon noch ein bisschen hier und da was man.
Letztes Jahr waren es die Malediven, glaube ich, ne?
Genau, da habe ich mir einen großen Traum erfüllt und bin über den Malediven gesprungen, was natürlich einfach schon, wenn man die Bilder im Reisekatalog sieht, schon mega ist, aber dann tatsächlich dort zu sein, in 4000 Meter aus dem Flugzeug zu gucken, dieses Blau auf den Malediven ist einfach ein anderes Blau wie bei uns. Das ist einfach so. Und dann dort zu springen, also das ist der Knaller.
Ich kann das verstehen, ich war ja auch schon mal auf den Malediven für Dreharbeiten und wir sind schon allein, wo wir mit dem Boot rausgefahren sind, habe ich mir gedacht, boah, dieses Wasser sieht so geil aus, und das von oben zu sehen, ist wahrscheinlich die Krönung noch dazu.
Und dann sind die Inseln ja alle sehr, sehr, sehr klein, das heißt, aus 4000 Meter guckst du aus dem Flugzeug raus, siehst eine ganz kleine Insel da unten und sonst ist nur Wasser, Wasser. Und du denkst, Mensch, hoffentlich treffe ich die Insel, hoffentlich lande ich auf der Insel, aber ja, man weiß ja, was man da tut, aber so die Perspektive ist schon einfach eine andere, wenn nur Wasser drumherum ist und diese kleine Insel, aber Malediven, das war schon echt eine schöne Geschichte.
Das glaube ich. Was mich noch sehr beeindruckt hat in deiner Vita war, und zwar im Jahr 2000, da hast du in Kalifornien einen Extremhöhensprung gemacht aus 9300 Metern bei minus 42 Grad und bist mit über 300 km/h ganze 2 Minuten und 15 Sekunden gefallen, bevor der Fallschirm aufging. Da brauchen wir doch auch Sauerstoff, oder? Da ist doch eigentlich so schon fast Stratosphäre, oder?
Also absolut, absolut. Das ist schon wirklich also einer der extremsten Sprünge, die es überhaupt gibt. Und das kann man einfach auch nicht einfach so machen. Ich musste für diesen Sprung vorher ein Training absolvieren in einer Druckkammer. Das habe ich hier dann damals in Deutschland gemacht bei der Luftwaffe, wo ich einfach getestet wurde, ob mein Körper das aushält. Ich musste in eine Zentrifuge, ich bin so in so einer Druckkammer nach oben geschossen worden sozusagen. Da wurden diese Sauerstoffgeschichten simuliert. Auch was passiert, wenn der Sauerstoff ausfällt, wie reagiert mein Körper. Und dann war ich da in Kalifornien und das waren 30.000 Fuß. Deshalb ist es auch bei uns mit diesen 9.300 Meter so ein bisschen komische Höhe. Bei uns würden wir jetzt 10.000 Meter springen, okay. Aber das waren damals 30.000 Fuß. War ein ganz toller Sprung. War morgens um 6 Uhr Kalifornien, hat es am Boden schon irgendwie 10, 12, 15 Grad plus gehabt. Ich war dick angezogen im Flugzeug, dann man fliegt da eine Stunde, bis man da oben ist. Und irgendwann friert es mich so an die Füße dran. Ich habe mich überall warm eingepackt, aber ich habe einfach nur Turnschuhe und ein paar Tennissocken angehabt, weil ich da nicht dran gedacht habe, dass die Füße auch so kalt waren. Bei 42 Grad minus waren die halt mal schon richtig kalt, die Zehen dann.
Aber das klingt geil. Also
ja, das war echt.
Jetzt könnte man meinen, eine Extremsportart reicht dir. Nee, reicht dir nicht. Du bist auch noch Basejumper. Was ist Basejumping für alle, die es nicht wissen?
Basejumping, diese vier Buchstaben, B-A-S-E, stehen für Sprünge von feststehenden Objekten. Also nicht aus einem Flugzeug oder Heißluftballon oder Hubschrauber, sondern das B steht für Buildings, für Gebäude, das E steht für Earth, also Gebirge zum Beispiel, Felswände, das S steht für Span, die Brücken und das A steht für die Antennen. Mhm. Und das habe ich irgendwann mal angefangen, diese Geschichte, weil es einfach sehr faszinierend war, in den Bergen an einer Felskante zu stehen, von dieser Felskante zu springen und dann durch die Berge zu fliegen. Oder einfach ja, vom Fernsehturm in Moskau zu springen, in Kuala Lumpur von dem Petronas Twin Towers. Das waren damals die höchsten Gebäude der Welt. Das war halt eine neue, coole Herausforderung in den jungen, wilden Jahren.
Was fasziniert dich so sehr an Basejumping?
Ich glaube, da geht es wirklich darum, jetzt bei mir persönlich, ich kann nur für mich sprechen, das ist nicht dieses Adrenalin, von dem immer jeder spricht, ja, da hat man, wer zu spätestens seinen Fallschirm zieht, das ist das Coolste. Nein, das ist es gar nicht. Sondern ich glaube, wenn man dort so an einer Felswand steht oder von seinem Hochhaus springt, man ist einfach so nah an diesem Gebäude dran und fühlt diese Geschwindigkeit. Wenn ich aus dem Flugzeug springe, die 200 Stundenkilometer, die merkt man nicht. Das ist alles Luft um einen rum. Jetzt, wenn man so an der Felswand entlang fällt, dann spürt man schon die Geschwindigkeit.
Kann man da abschätzen, was gefährlicher ist? Fallschirmspringen oder Basejumpen?
Also ganz klar ist es noch nicht das Basejumpen, okay, weil ich bin in der Regel nah an einem Objekt, wenn ich abspringe. Ich bin auch meistens nicht sehr hoch. Ich habe einen Sprung gemacht in Venezuela von den Angel Falls. Das sind die höchsten Wasserfälle der Erde mit knapp 1000 Meter Höhe. Da ist es das jetzt natürlich relativ entspannt. Wenn man aber natürlich einfach von einer Brücke springt mit 150 Meter Höhe, da ist der Boden schon sehr nah und da muss man einfach wissen, was man tut.
Ist aber auch ein anderer Fallschirm wahrscheinlich, oder?
Der ist ein bisschen verstärkt genäht, der öffnet sich ein bisschen schneller, die Systematik ist ein bisschen anders gemacht und die große Kunst ist einfach, wie im ganzen Leben, man muss auch mal wissen, wenn man Nein sagt. Mhm. Sind die Bedingungen heute vielleicht nicht optimal? Hat es zu viel Wind? Fühle ich mich nicht gut? Und dann einfach sagen, nee, für mich ist es heute nicht der richtige Tag. Mhm.
Gibt es eine Untergrenze von der Höhe, was man springen kann?
Ja, das ist schwierig. Die definiert im Prinzip jeder für sich selber, diese Untergrenze. Meine Untergrenze war immer, es muss dreistellige Meterzahl sein. Sprich, 100 Meter ist meine Untergrenze. Das habe ich mir immer geschworen. Drunter gehe ich nicht. Andere, die springen aus 70 Meter, aus 60 Meter, das geht alles. Das ist wie mit dem Auto die Kurve zu nehmen. Der eine sagt 80, der andere fährt mit 120 und der nächste fährt halt mit 125.
Okay. Aber dreistellig, du bist ja auch mal vom Stuttgarter Fernsehturm gesprungen. Der ist dreistellig, nämlich 150 Meter ist die Plattform. Was war das für ein Gefühl, als Stuttgarter vom Wahrzeichen Stuttgart zu springen?
Ja, das ist also wirklich... Ich bin hier in Stuttgart-Möhringen, meine Heimat, bin ich aufgewachsen. Du siehst den Fernsehturm dein ganzes Leben lang und hast dann natürlich einfach irgendwann mal, als ich mit dem Basejumpen angefangen habe, habe ich gedacht, Mensch, einmal hier von Stuttgart, von dem Fernsehturm zu springen, ach, das kriegst du nie genehmigt, um Gottes Willen, das geht nicht. Aber ich glaube, ich hatte in Stuttgart einen relativ guten Ruf bei den Behörden und auch beim SWR, die ja Eigentümer sind vom Fernsehturm. Ich habe dann da ein gutes Konzept vorgelegt für diese Geschichte. Und so konnten wir dann wirklich zusammen mit dem SWR, das SWR Basejump Sommerfest dort am Fernsehturm in Stuttgart machen. Und als ich das allererste Mal auf diesem Fernsehturm oben stand, man kann diese Gitter auf der Aussichtsplattform, die kann man an einer Stelle öffnen. Mhm. Da wird normalerweise eine Fensterputzgondel rausgehangen dann. Okay. Und du kletterst über diese Brüstung nach außen und kletterst an der Brüstung außen entlang, für alle, die jetzt die Stuttgarter, die den Fernsehturm kennen, und du stehst da und guckst auf dein Stuttgart runter und denkst, das ist ja der Wahnsinn, ich stehe hier auf unserem Fernsehturm, noch nie ist vorher jemand mit dem Fallschirm dort runtergesprungen und dann springst du da ab, ziehst den Fallschirm, landest da unten auf dem Parkplatz und die Leute jubeln und das ist natürlich das, ach, irre heute noch.
Ja, das glaube ich. Bestimmt hat ja jeder schon mal so ein Basejump-Video gesehen, wo die Leute ganz nah an Felswänden entlang springen oder mit ihrem, wie heißt das?
Wingsuit.
An so Felswänden entlang fahren, durch so kleine Felsöffnungen durch. Machst du sowas auch?
Also ich habe das damals auch natürlich mit angefangen, diese Wingsuit-Fliegerei. Ich habe auch Wingsuits, ich fliege auch die Wingsuit-Geschichten. Aber ich bin dann nicht in dieses, ich nenne es jetzt mal, dieses Konturenfliegen mit den Wingsuit-Geschichten tiefer eingestiegen. Das ist nochmal ein anderer Level und vor allen Dingen, da braucht man einfach sehr viel Zeit und muss sich nur darauf konzentrieren. Da braucht man wahnsinnig viel Übung für sowas. Das ist, jeder kann Auto fahren, aber ein Formel-1-Rennwagen auf der Formel-1-Strecke rumfahren, das kannst du nicht einfach so machen. Und so ist es dort auch. Basejump ist die eine Geschichte, aber dieses Konturenfliegen mit den Wingsuits, da habe ich mich aus Zeitgründen einfach davon ferngehalten und es ist natürlich nochmal eine Spur gefährlicher.
Okay. Was sind denn eigentlich so die größten Unterschiede beim Ausführen zwischen einem Fallschirmsprung und einem Basejump?
Wenn ich aus einem Flugzeug rausspringe, habe ich nichts um mich rum. Das heißt, ich kann, wenn ich dort den Fallschirm ziehe und der Fallschirm geht jetzt nicht genau gerade in der Richtung auf, wie ich im Freifall liege, sondern hat eine Verdrehung, die Leinen sind verdreht und fliegt zuerst mal 3-5 Sekunden in eine andere Richtung, dann hat es keine größeren Auswirkungen. Springe ich jetzt aber von einem Hochhaus zum Beispiel runter und der Fallschirm geht 180 Grad verkehrt rum auf, dann fliege ich direkt auf das Gebäude zu. Mhm. Ja, und das sind einfach so Sachen, da muss man schnell reagieren, da bin ich anders drauf fokussiert bei einem Basejump natürlich. Und die Höhe ist natürlich bei einem Basejump ganz anders. Das heißt, der Fokus ist viel, viel, viel schärfer auf der Öffnung, mhm, wie jetzt beim normalen Fallschirmspringen. Beim normalen Fallschirmspringen, ich springe aus dem Flugzeug, ich mache mein Programm, dann ziehe ich den Fallschirm, so, und dann hat man Zeit, weil man einfach immer noch 1000 Meter hoch ist. Mhm. Beim Basejumpen muss das alles sehr viel schneller gehen.
Aber zu beidem gehört auch bestimmt mehr. Also du musst, glaube ich, Windrichtung beurteilen können. Du musst wissen, wo kann der, oder wie kann der Wind drehen oder so irgendwas. Ne? Das ist ja für beides wichtig, oder?
Gut, grundsätzlich ist natürlich bei jeder Luftsportart der Wind und Wetter, die Faktoren sind eigentlich extrem wichtig. Und je schärfer ich ans Limit gehe, wie zum Beispiel bei dem Basejump, desto mehr muss ich eigentlich wissen, wo kommt der Wind her, ist er böig, ist es heute nicht böig, ist es heute gefährlich oder ist es stürmisch, dann mache ich jetzt nicht unbedingt einen Basejump. Bei ein bisschen mehr Wind kann ich trotzdem noch aus dem Flugzeug springen, weil ich einfach mehr Platz um mich herum habe.
Machst du es also allein oder hast du dein Team?
Das kommt jetzt darauf an, also zum Beispiel zum Basejumpen geht man in der Regel nie alleine irgendwo hin, weil wenn irgendetwas ist oder auch so, man kann sich gegenseitig vor dem Absprung nochmal gegenseitig checken und man guckt, ja, ist bei dir alles okay, ist bei mir alles okay, nach der Landung, ja, alles in Ordnung, kann ja auch mal sein, einer würde in die Bäume theoretisch landen und braucht Hilfe, dann ist es immer schlecht, wenn man alleine unterwegs ist. Die normalen Fallschirmabsprünge macht man in der Regel auf einem Flugplatz in einem Fallschirmsprungzentrum und da sind ja eh immer andere Fallschirmspringer auch dabei.
Okay. Wenn du sagst vorher, beim Basejump ist es mehr fokussierter, ist dann der Nervenkitzel auch größer beim Basejumping?
Ja, das ist immer so eine Frage zu dem Basejumpen, dass da werde ich immer mit diesem Nervenkitzel gefragt. Ich weiß gar nicht, ich finde es gar nicht so den großen Nervenkitzel mehr. Vielleicht ist es auch unterbewusst tatsächlich dieser Nervenkitzel da. Ich finde es einfach nur faszinierender, noch so einen Sprung zu machen, wenn man jetzt gerade an so einer Felswand steht, in den Bergen irgendwo oder ich weiß noch, als ich in Moskau auf dem Fernsehturm stand, hey, das ist Moskau, Fernsehturm, das ist nicht irgendwie sonst was. Das ist natürlich schon nochmal eine andere Nummer und ich glaube, für mich ist die Faszination da immer das, was mich da mehr fasziniert, als dass es der große Nervenkitzel ist.
Okay. Wenn ich mir das mal alles so anhöre, was du bis jetzt gemacht hast, dann muss ich ja für mich sagen, und das meine ich jetzt nett, du bist komplett verrückt.
Sagen viele, ja.
Muss man das sein, um sowas zu machen?
Also ich würde mal, als ich das angefangen habe, wusste ich ja nicht, in welche Richtung das jemals läuft. Und da hätte ich mich als einen ja, jungen, sportlichen Teenager bezeichnet, der gern Ski fährt und dann hat sich das einfach mit der Zeit entwickelt, dann hat man ein gewisses Talent für dieses Fallschirmspringen gesehen, der Ehrgeiz war da, die Zeit war da und dann hat sich der Fokus einfach immer mehr auf diesen Sport gelegt und dadurch ist natürlich auch eine riesen Erfahrung zusammengekommen. Mhm. Ich habe es dann einfach ein bisschen professioneller getrieben, wie nur der Hobbyspringer. Dadurch hatte ich einfach einen ganz anderen Leistungsstand, eine Leistungsbreite, ein Leistungsspektrum und plötzlich haben sie mir Möglichkeiten eröffnet, die haben andere einfach nicht gehabt. Mhm. Ganz einfaches Beispiel, durch dieses Zielspringen, dieses Punktlanden, war ich jetzt auch in der Lage, irgendwo in einer Innenstadt auf allerkleinstem Raum zu landen für irgendwelche Fallschirmshows, Events als Nikolaus in Stuttgart oder sonst irgendwas. Dann mit diesen Tandemsprüngen, jetzt durfte ich Leute mitnehmen. Ja, ich kann jetzt im Fallschirm-Tandemsprung habe ich zum Beispiel mal den Felix Magath, den Trainer, damals beim VfB Stuttgart, im Tandemsprung, damals in die Mercedes-Benz-Arena eingeflogen. Diese Möglichkeit haben andere Leute gar nicht, weil sie nicht die Ausbildung dazu haben, nicht die Möglichkeit haben. Und so sind halt bei mir immer einfach weitere Sachen dazugekommen, dass ich mich einfach auch weiterentwickeln konnte.
Wie war das Feedback von Magath?
Er war total begeistert, ihm hat es wahnsinnig gefallen. Das ist vielleicht, also geschätzte 15 Jahre ist es ungefähr her. Und wir haben uns witzigerweise 2019 auf einer Benefizradtour wieder getroffen. Okay. Und ich hatte dort auch einen Fallschirmsprung gemacht. Und dann hat er sich da sehr dran erinnert. Er hat gesagt, Mensch, wir zwei sind mal aus dem Flugzeug gesprungen. Und so sieht man sich immer wieder.
Sehr schön. Gab es in deiner Karriere eigentlich schon mal Situationen, wo du gedacht hast, oh, das wird brenzlig oder ging schon mal was richtig schief?
Also ich würde mal sagen, also richtig schief ist noch nichts gegangen, Gott sei Dank. Es gab natürlich mit Sicherheit Situationen beim Landen, wo wo ich gelandet bin, wo ich hoffentlich landet mir das doch auf dem Flugplatz über den Graben da drüber, weil vielleicht der Wind doch zu stark gewesen ist oder ja, das ist also wie im Auto, im Straßenverkehr. Jeder, der lange Auto fährt, der hat trotzdem irgendwann mal eine Situation gesagt, oh, das hat aber gerade noch gereicht irgendwie. Da habe ich kurz nicht aufgepasst oder war abgelenkt. Diese Situation wird es dann nicht immer wieder geben.
Okay, wie geht man da an so eine Sache ran? Denkt man da nach, hey, das könnte mein letzter Sprung sein oder blendet man das komplett aus?
Also überhaupt nicht, überhaupt nicht. Okay. Das ist, jeder Sprung ist einfach ein neuer Sprung, den man einfach macht. Und ich kann es immer nur mit dem Straßenverkehr vergleichen. Wenn andere Leute einen Unfall machen, einen Kumpel oder sonst irgendwas, dann denkt man auch nicht selber, oh, das wäre jetzt vielleicht meine letzte Autofahrt, die ich jetzt hier mache. Mhm. Wenn, dann hält es vielleicht ganz kurz nur an und ist dann, ja, ist dann relativ schnell auch wieder weg.
Aber du hattest immer eine Situation, wo der Fallschirm nicht aufging, hast du mir mal erzählt. Kann das sein?
Ja, gut, das kann eigentlich sein, dass der Fallschirm sich nicht öffnet, weil er einfach ein technisches Problem hat. Der Fallschirm geht nicht auf. Und dann macht man seine Notprozedere, seine Notmaßnahmen, dann trennt man den Hauptfallschirm ab, der nicht richtig geöffnet ist, und zieht den Reserveschirm. Mhm. Und diese Abläufe muss man natürlich immer wieder mental einfach durchgehen, zu sagen, ja, was mache ich jetzt? Wie muss ich reagieren, in welcher Situation? Und je öfters man das mental durchgeht, desto eher reagiert man auch sofort richtig in der Situation.
Mental und körperlich, weil du musst es ja auch trainieren noch immer, oder?
Genau, aber man kann das natürlich nicht richtig trainieren, dieses Abtrennen des Hauptfallschirmes und des Reserveschirms ziehen. Das simuliert man dann sozusagen, geht in Gedanken das durch, wo sind die Griffe an meinem Gurtzeug, wo muss ich ziehen? Also wie gesagt, da ist dieses mentale und Simulationstraining das A und so.
Okay. Wie trainiert man das generell? Springst du irgendwo runter oder hüpfst du von irgendwo runter und tust so, als wenn du ziehst? Oder wie trainiert man sowas dann?
Also zum Beispiel einfach, wenn ich im Flugzeug sitze, auf dem Weg nach oben, und dann lege ich meine Hände an diese Positionen, wo diese Griffe zum Trennen des Hauptfallschirms sind und wo der Reservegriff ist. Ich lege da wirklich die Hände auch physisch drauf und tue so, als ob ich dann diesen Trenngriff ziehe und auch diesen Reserveschirmgriff.
Okay. Krass. Aber eine gewisse Gefahr ist ja immer dabei. Lebt man dadurch generell bewusster?
Ja, es ist immer eine andere Gefahr dabei, wie wenn ich jetzt einfach nur im Garten Federball spiele. Das ist ganz klar. Aber die Frage ist, lebt einer mit einer anderen Gefahr, wenn er jetzt in ein Auto einsteigt und von A nach B fährt? Ich würde jetzt mal sagen, man macht sich da nicht die großen Gedanken, wenn man vielleicht schon so lange dabei ist wie ich. Vielleicht als Anfänger, ja klar, ist es was anderes da. Denke, oh, habe ich alles richtig gemacht? Ist der Fallschirm richtig gepackt? Ich springe aus dem Flugzeug raus, wo sind meine anderen Kollegen? So, bis man einfach so mal diese Erfahrung, diese Routine hat in diesen ganzen Geschichten. Der Vorteil ist, man hat auch einen ganz anderen Überblick natürlich über solche Situationen und kann Gefahren auch schneller und besser einschätzen.
Okay. Also wenn ich jetzt mal denke, ich würde das machen, was du machst, meine Mutter wird, glaube ich, ihres Lebtags nicht mehr froh werden. Wie gehen denn deine Eltern damit um?
Das ist echt sehr witzig, weil meine Mama, die war am Anfang natürlich total dagegen, dass damals, 1984, muss man sich immer vorstellen, war Fallschirmspringen überhaupt noch nicht populär. Es gab keine Tandemsprünge und das haben nicht viele Leute gemacht. Meine Mama war total dagegen. Die wollte das überhaupt nicht, dass ich das mache. Aber ich habe mich locker gelassen, ich habe das gemacht. Und sie konnte es einfach nicht verhindern, weil ich mit so einer Vehemenz das gemacht habe. Und dann hat es ungefähr so ein Jahr gedauert. Da haben sie gemerkt, sie können es nicht verhindern. Und meine Eltern, dann haben sie mich unterstützt, so gut es ging halt. Und dann kam diese Fallschirm-Tandem-Springen in Deutschland auf. Ich habe dann diesen Tandem-Master, diese Lizenz gemacht. Und meine Mama hat zu mir gesagt, und wenn du mal irgendwann diesen Tandem-Master, die Lizenz hast, dann springe ich mit dir zusammen aus dem Flugzeug. Und das war natürlich die unglaublichste Aussage. 3 Jahre vorher hat sie doch gesagt, niemals erlaube ich dir Fallschirmspringen. Und jetzt wollte sie selber mit mir springen. Ja, und was soll ich sagen? Meine Mama und mein Papa sind bis heute jeder 3-mal mit mir schon gesprungen. Sind total happy.
Cool. Aber hat man da noch ein anderes Gefühl, wenn man den eigenen Vater oder die eigene Mutter vorne dran hat, als einen Fremden?
Es ist natürlich was wahnsinnig Besonderes, wenn jetzt der Papa oder die Mama ihr Leben in deine Hände legt. Früher haben sie auf mich aufgepasst. Jetzt kann ich ihnen ein bisschen mal was davon zurückgeben und denen einfach auch die Faszination, warum mache ich das und was habe ich da alles erlebt und warum bin ich da immer so viel unterwegs, damit ein bisschen was zurückgeben. Das ist schon schön.
Und wie fanden sie es?
Ah, sie fanden es wahnsinnig klasse, wahnsinnig spannend. Und die würden auch, mein Papa ist jetzt 81, meine Mama ist 79 und die würden sofort wieder springen.
Ich möchte nochmal 14 Jahre in der Zeit zurückgehen, Klaus. Ins Jahr 2007 Damals hatte ich die Ehre und das Vergnügen, an meinem ersten Fallschirm-Tandemsprung mit dir zusammen aus 3000 Metern abzuspringen. Für mich rückblickend heute noch ein wahnsinnig geiles Erlebnis. Ich erzähle da immer noch Leuten, hey, ich bin mal gesprungen und hammergeil. Wir haben das damals in meiner Sendung bei Regio TV gedreht, die auch Inside hieß. Und das Lustige war ja, wir mussten zweimal hintereinander springen innerhalb von kurzer Zeit, weil bei deinem Kameramann die Helmkamera nicht ging. Ja? Welche Erinnerungen hast du heute noch an den Tag?
Oh, es ist wirklich sowas von, ich kann mich da noch so gut dran erinnern, weil ja, immer wenn du irgendwas mit Medien machst, dann willst du immer, dass es mega professionell läuft, alles gut vorbereitet, Wetter passt. Es war ein toller Sprung, den wir gemacht haben, der erste Sprung. Kameramann war da im Freifall, hat gefilmt direkt vor uns und eine schöne, perfekte Landung gemacht. Und ich weiß noch, der nimmt die Kamera nachher runter und sagt, oh Klaus, ich habe ein technisches Problem gehabt, die Kamera hat nicht funktioniert. Und ja, es war ja für deine Sendung damals und ich weiß noch, dann hat er gesagt, hey Boris, du musst leider nochmal mit mir springen. Und wir haben dann relativ schnell danach gleich noch einen zweiten Sprung gemacht. Und das sind Sachen, die bleiben auch mir, ich habe jetzt glaube ich über 3.500 Fallschirm-Tandem-Sprünge gemacht, immer noch in Erinnerung. Was für ein besonderer Tag das war.
Mhm. Nee, es war auch wirklich geil. Ja. Ich weiß noch, du hast mich damals aus Spaß dann liebevoll den härtesten Moderator der Welt genannt, weil wir zweimal nacheinander hoch mussten. Ich hoffe, ich habe dich damals nicht zu sehr blamiert.
Überhaupt nicht. Ich kann dir sagen, es gab nur zwei Leute in meinem ganzen Leben, die am gleichen Tag zweimal gesprungen sind. Okay. Und das andere war aber kein Moderator. Okay. Sondern insofern hast du wirklich, du bist bis heute noch der härteste Moderator, der zweimal am Tag gesprungen ist.
Dann bin ich froh.
Den Titel hast du heute noch.
Dankeschön. Wie kann man dich eigentlich als Tandempartner buchen?
Über meine Webseite www.klausrenz.de. Dort findet man alle meine Kontaktdaten und dann einfach eine E-Mail schreiben und dann nehme ich das auf. Und dann kriegt man Terminvorschläge für bestimmte Wochenend- und Feiertage, wo ich die Tandemsprünge mache. Und dann läuft die ganze Geschichte.
Und welche Voraussetzungen müssen da gegeben sein, dass jemand mit dir abspringen kann? Zählt da die Größe, zählt das Gewicht?
Also das Wichtigste ist das Gewicht, maximal 90 Kilo, allgemein gesunder Herz-Kreislauf-Zustand und mindestens 1,40 Meter groß. Das sind so die Grundvoraussetzungen, die man haben sollte.
Okay.
Wenn jemand schwerer ist, dann muss er das reinschreiben, dann müssen wir gucken, wie wir da eine Lösung finden, aber da, ich habe Teamkollegen von mir, die nehmen auch über 90 Kilo mit Aufpreis mit. Mhm. Die haben ein bisschen andere Fallschirme, können auch ein bisschen mehr mitnehmen. Okay. Also gerne einfach eine E-Mail schreiben.
Okay. Springen da mehr Männer oder mehr Frauen?
Ich würde mal sagen, es ist wirklich 50-50. Mhm. Es ist wirklich, man kann da nicht sagen, genauso ob alt oder jung oder jugendlich. Das, bei mir ist es wirklich kunterbunt durch. Das fängt an von dem Mädel, was es zur Konfirmation geschenkt kriegt, der Abiturient zum Führerschein, irgendwie zur Hochzeit kriegen es welche geschenkt und dann nach oben hin die runden Geburtstage durch, kann man alle gar nicht zählen, aber es geht von jung bis alt, Männlein, Weiblein, alles.
Okay, und wie sind da so die Reaktionen, wenn die runterkommen dann mit dir?
Also ich würde mal sagen, dass 95% kommen runter und haben ein mega Grinsen auf den Lippen drauf und sagen, sofort wieder, ich will das sofort wieder hoch. Vorher sind eigentlich viele einfach sehr skeptisch. Man weiß ja nicht, wie ist es, wenn die Türe aufgeht, da geht es 4000 Meter runter, wie reagiere ich da? Wenn man in der offenen Flugzeugtüre dann an mich angeschnallt da sitzt, ist natürlich schon geschwind ein mulmiges Gefühl. Die meisten freuen sich natürlich darauf. Und die, die Höhenangst haben, denen macht es am allerwenigsten irgendwie aus. Und das ist ein ganz komisches Phänomen, dass Leute, die Höhenangst haben, und es sagen, ich will die überwinden, die haben da gar kein Problem damit. Dieser Moment, in der Flugzeugtüre sitzen und rausspringen, den halte ich natürlich auch bewusst sehr kurz. Man tut die Füße raus, die Hände in das Gurtzeug rein, zack, zack, und eine Sekunde später ist man im Freifall und dann sind es die ersten 2-3 Sekunden, wo die Leute angespannt sind und dann kommt dieses entspannte Grinsen auf den Lippen. Die Leute fallen, sie realisieren, dass wir gerade mit 200 Stundenkilometer der Erde entgegenfallen. Und ich sehe das von hinten, dass sie dann grinsen und wenn ich dann so meinen Daumen hoch nach vorne strecke, dann kommen 2 Daumen zurück, dass den Leuten das gefällt. Ja, die Leute mögen es.
Also ich habe es ja damals miterlebt, du nimmst aber auch wirklich jede Angst, muss ich sagen. Also ich habe da, wo ich unten war, ich habe mir in die Hose geschissen fast, aber sobald wir im Flugzeug waren, hast du mir echt einen Großteil der Angst genommen, weil das...
Ja, es macht mir auch Spaß, ein bisschen auf die Leute einzugehen. Der eine braucht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Manche, die lenke ich auch ganz bewusst mit den saublödesten Fragen im Flugzeug ab, sodass sie sich nicht die ganze Zeit die Gedanken machen, um Gottes Willen, jetzt geht's gleich los. Und ja, wahrscheinlich hilft's.
Gab es ja auch schon mal welche, die kurz vorher gekniffen haben?
Ich habe tatsächlich eine einzige Passagierin, die tatsächlich gekniffen hatte, aber, das muss man auch sagen, da hatte die Tochter, hat eine Fallschirmsprungausbildung gemacht. Die war mit im Flugzeug. Die Mutter sollte mit mir einen Tandemsprung machen. Die Türe geht auf, es springen alle raus. Die Tochter springt direkt vor der Mutter raus und winkt ihr noch zu. Und in dem Moment geht bei der Mutter einfach der Rollladen runter sozusagen. Und dann war einfach nichts, da war nichts mehr zu machen. Und in solchen Situationen ist es auch nicht so, dass sich die Leute dann dazu drängen zum Springen, sondern da habe ich gesagt, nee, komm, wir bleiben lieber sitzen. Das hat keinen Sinn. Nachher ist noch irgendwas und ihr geht es nicht gut. Und dann habe ich gesagt, ja, dann ist auch für mich das erste Mal, einmal ist immer das erste Mal, dass ich dann tatsächlich wieder mit dem Flugzeug mit einer Passagierin gelandet bin.
Okay. Du hast vorher gesagt, du bist mit Felix Mackert gesprungen. Gab es noch irgendwelche Promis, die mit dir gesprungen sind?
Ah, oh, da gab es schon einige. Also der Joey Kelly ist mal mit mir gesprungen in Leipzig zur Einweihung von einem Logo. In Stuttgart hat der Hauptdarsteller von Tanz der Vampire, der Kevin Tarnt, hat mit mir einen Sprung gemacht ins Daimler-Stadion in Stuttgart. Die Biathlon-Olympiasiegerin, die Petra Behle, ist mit mir gesprungen. Und ja, so gibt es immer wieder mal Leute, die sich da mit mir trauen. Und ja, eine der hochgeschätztesten königlichen Hoheiten, ihre königliche Hoheit, Diane von Württemberg, von unserem Herzog Karl, die Frau, ist tatsächlich mit mir aus dem Flugzeug gesprungen und hat einen Fallschirm-Tandemsprung gemacht. Und die war wahnsinnig fasziniert. Und das ist bis heute noch die einzige Tandempassagierin, mit der ich per se war von Anfang bis am Ende, weil das ist einfach auch was Besonderes, eine königliche Hoheit, die duzt man nicht einfach. Ich finde, das ist einfach respektvoll. Aber alle anderen, egal wer das war, welcher Chef von welcher Firma oder sonst irgendwas oder welcher Promi, man ist da per Du beim Fallschirmspringen, aber ihre königliche Hoheit, die habe ich ordentlich sauber gesitzt.
Was würdest du eigentlich Leuten raten oder was für Ratschläge würdest du Menschen geben, die es gerne mal anfangen möchten mit dem Springen?
Es ist ein faszinierender Sport. Er erfordert am Anfang sehr viel Zeit. Und die Fallschirmsprungzentren sind jetzt nicht immer gleich um die Ecke irgendwo. Das heißt, man hat einmal einen gewissen Anfahrtsweg, man ist da eigentlich auch den ganzen Tag dort. Das ist nicht wie beim Tennis. Ich habe jetzt eine Stunde Tennis, dann fahre ich wieder heim und der Tennisplatz ist im Umkreis von 5 oder 10 Kilometer oder beim Golfen sind es vielleicht 10, 20, 30 Kilometer, sondern du fährst auf so einen Sprungplatz, vielleicht irgendwas zwischen 50, 100, 150 Kilometer, bist den ganzen Tag dort. Und bis dann meistens auch das Wochenende dort, weil einfach die Springerei sehr faszinierend ist. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein, das ist kein Sport, den man einfach sehr schnell mal so kurz anfängt und dann sagt, ja, wenn ich die Lizenz dann habe, dann springe ich alle 2 Monate oder 3 Monate einmal. Dafür ist einfach die Gefahr zu groß, dass man einfach aus der Übung kommt und einfach leichtsinnige Fehler macht. Es ist halt nicht wie beim Tennis, wenn ich mal 3 Monate, 4 Monate nicht spiele, dass ich dann einfach einen schlechten Aufschlag habe und den Ball über das ganze Gelände raushaue. Dort sind die Fehler dann unter Umständen einfach, können mit einer Verletzung enden oder Gefährdung einfach anderer Springerkollegen, Luftfahrt oder sonst irgendwas. Wenn man das anfangen will, ist es, wie gesagt, toll, faszinierend. Man geht an eine Fallschirmsprungschule, man informiert sich am besten übers Internet irgendwo und fängt es dort an und sollte halt einfach am Anfang, wie gesagt, so das die ersten 1,5, 2 Jahre mal wirklich voll dabei bleiben, bis man mal so eine gewisse Erfahrung und Routine hat.
Okay. Dich kann man ja in normalen Zeiten, also in normalen Zeiten, wenn es gerade keine weltweite Pandemie herrscht, auch buchen für verschiedene Aktionen oder Events. Was hast du da schon alles gemacht?
Also meine Spezialität oder meine Hauptbeschäftigung ist natürlich, das sind diese Fallschirmshows für irgendwelche Events. Das reicht davon, dass der Bräutigam seine Braut überrascht, wenn er aus der Kirche rauskommt und sagt zu ihr, Schatz, ich würde dir gerne die Sterne vom Himmel holen, schau mal nach oben, ich habe da was für dich. Und in dem Moment bin ich aus dem Flugzeug dann rausgesprungen und komme da aus dem Flugzeug runter und habe dann ein kleines Präsent für die Braut von ihrem Bräutigam. Ja, okay. Ein schöner Sprung war mal die Burg Hohenzollern in den Innenhof, gerade auch für die Hochzeit, wo ich dann auch ein kleines Geschenk mit runtergebracht habe oder die Eröffnung vom Stadtfest, den Zapfhahn und Bierschlägel mitbringen für ein Autohaus als Show. als Schonsprung machen, als Nikolaus ein Geburtstagskind zu seiner eigenen Geburtstagsparty im Tandem-Fallschirmsprung einfliegen, hatte ich vor 2 Jahren ein ganz tolles Erlebnis. Mit dem Hubschrauber draußen auf dem Feld gestartet. Das Geburtstagskind hat sich kurz von seiner Geburtstagsparty verabschiedet. Keiner hat es mitgekriegt und dann kommt sie nachher mit mir aus 3000 Meter Höhe mit dem Fallschirm eingeschwebt wieder auf ihre eigene Party. Das ist eigentlich eine tolle Geschichte, sowas. Gell?
Das glaube ich geil. Jetzt habe ich vorhin gesagt, es ist kaum zu glauben, du hast neben dem Fallschirmsprung noch als Leidenschaft Basejumpen. Du hast aber seit Neuestem noch eine dritte Leidenschaft. Und das ist Drachenfliegen. Wie kamst du jetzt da dazu?
Ja, das ist sowas, dieses Drachenfliegen, was man ja von früher eigentlich kennt. Heute machen das ja sehr wenige Leute noch. Das wollte ich schon seit 30 Jahren, wollte ich das mal machen. Einmal von einem hohen Berg mit dem Drachen runterfliegen und den ganz alleine steuern. Und dann habe ich vor zweieinhalb Jahren habe ich dann den Entschluss gefasst, so, das machst du jetzt, du brauchst eine neue Herausforderung, du machst das mal. Dann habe ich mir eine Drachenflugschule gesucht, bin ins Zillertal gefahren und habe dort die Drachenflugausbildung so weit gemacht, bis ich einmal von dem hohen Berg runterfliegen konnte. Mhm. Und damit war eigentlich mein großer Traum auf meiner To-Do-Liste abgehakt. Jetzt diesen Flug, da war es dann morgens irgendwie um 9:30 war dieser Flug da vorbei und dann hat der Fluglehrer gesagt, ja komm, zusammenpacken, wir gehen wieder hoch. Heute wird dort den ganzen Tag geflogen. Dann habe ich gesagt, ich habe doch aber meinen Traum jetzt mit einmal fliegen sozusagen abgehakt. Nee, komm, wir machen noch 4-5 Flüge. Da habe ich die nochmal gemacht und dann hat es mich so gepackt, dass ich es so faszinierend fand. Und dann wollte ich es lernen. Dann wollte ich wissen, wie funktioniert es richtig mit dieser Thermik und in der Luft segeln und wie berechnen wir diese Winde da. Und ich bin jetzt immer mit meinen 2,5 Jahren immer noch ein Anfänger da drin, aber es ist unglaublich faszinierend, diese Sportart.
Und hat dir das Können im Fallschirmspringen und im Basejumpen was gebracht fürs Drachenfliegen?
Wenn man sich in der Luft schon mal ein bisschen auskennt, das hat natürlich einen ganz großen Vorteil. Man hat einen gewissen Überblick, die Orientierung aus der Luft fällt einem einfacher. Auch so, wo kommen die Winde her, Wolken und so ein bisschen. Das hilft natürlich schon, oder auch eine Landeeinteilung. Man weiß, wie man so eine Landeeinteilung macht. Ja, der Winkel ist ein bisschen flacher, weil man einfach weiter fliegt. Aber so die Grundprinzipien, die hat man einfach schon von den anderen Sportarten drauf oder manche Begrifflichkeiten sind gleich. Man tut sich ein bisschen leichter.
Okay. Und wenn du dich jetzt entschließen müsstest, für den Rest deines Lebens darfst du nur noch Fallschirm springen oder Basejumpen oder Drachen fliegen?
Das ist eine sehr, 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 sehr schwierige Frage. Mhm. Aber ja, wahrscheinlich würde ich trotzdem bei dem Fallschirmspringen bleiben, weil es doch ein Sport ist, den man bis ins sehr hohe Alter machen kann. Mhm. So ein Fallschirm wiegt jetzt die ganze Ausrüstung vielleicht mit allem 7, 8, 9 Kilo oder sowas. Und allein so ein Drachen, wenn man dann einen Berg schleppen muss und aufbauen, ja, der wiegt halt doch seine 30, 33 okay. Kilo. Man muss viel beweglicher sein beim Drachenfliegen. Das ist eine wesentlich größere Herausforderung. Und gerade so bis ins hohe Alter, Fallschirmspringen, ich kenne viele, die sind 70, die springen immer noch Fallschirm. Da wird es beim Drachenfliegen dann schon ein bisschen enger.
Okay. Kommen wir jetzt mal kurz zu dem Thema, das aktuell die ganze Welt in Atem hält, Corona. Wir haben uns ja bewusst entschieden, das Thema nur am Rande heute anzukratzen, weil wir auch beide keinen Bock auf die Sache gerade haben, darüber zu reden. Aber eins würde mich trotzdem mal interessieren, wie sehr beeinflusst die Pandemie jetzt deine Leidenschaft fürs Fallschirmspringen? Da hast du bestimmt auch Einschränkungen gerade.
Im Moment ist es ja so, dass jetzt war der Winter, die Winterpause, überall waren quasi die Reiseverbote, durch die Kontaktbeschränkungen kann man dann auch nicht in ein Flugzeug, wo 10 Leute reingehen, 10 Leute aus 10 Haushalte. Also ist natürlich wie alles, dieser ganze Freizeitsport und unser Fallschirmspringen liegt natürlich brach im Moment. Mhm. Es geht im Moment gar nichts mit Fallschirmspringen, null. Zumindest hier bei uns in Deutschland.
Aber könntest du nicht, sagen wir mal, ein Pilot fliegt dich hoch
und... Genau. Das könnten wir eigentlich machen. Ich könnte eigentlich alleine einen Pilot, damit hätten wir immer noch die Voraussetzungen einfach dafür geschaffen, nämlich 2 Personen aus 2 Haushalten. Und jetzt kommt natürlich aber einfach die Wirtschaftlichkeit. Wenn das Flugzeug für 4 oder 10 Leute ausgelegt ist und ich da alleine drin bin, ist einfach, da bezahle ich so viel, dass das einfach nicht möglich ist. Und das ist im Moment noch die große Bremse an der ganzen Geschichte. Einfach, wir müssen jetzt einfach warten, so wie letztes Jahr auch. Irgendwann geht's los, dann kommen irgendwelche Hygienekonzepte. Vielleicht muss man vorher sich testen lassen oder. Und dann geht es halt dieses Jahr ein bisschen später los, die ganze Geschichte.
Okay. Ich denke mal, in Nicht-Corona-Zeiten gehst du ja auch regelmäßig ins Fitnessstudio, um dich fit zu halten. Was machst du jetzt? Wie hältst du dich jetzt fit?
Na gut, jetzt muss man halt einfach gucken, dass man sich selber hier mit eigenen Fitnessübungen einfach ein bisschen fit hält, einfach bewegen, machen und tun. Es ist natürlich lang nicht das, was man sonst macht, weil allein schon durch die ganze Geschichte, wenn man jetzt beim Fallschirmspringen selber ist, das ist schon viel Bewegung und im Moment fällt halt diese Bewegung flach und jetzt muss man nur irgendwie gucken, wie man diese, ich hoffe mal, dass in 2-3 Monaten das alles ein bisschen anders aussieht und dann kommen auch die Corona-Kilo wieder runter.
Okay, alles klar. Was denkst du eigentlich, was wird sich nach Corona alles ändern oder was werden wir anders erleben, wie früher vielleicht auch in Bezug auf Fallschirmspringen?
Ich weiß nicht, ob es im Fallschirmspringen, glaube ich, wird es nicht die großen, wird es keine großen Auswirkungen haben. Das wird ein Jahr dauern und dann ist, also wenn dann alles wieder wirklich alles auf normal geht, dann wird das alles wieder normal sein. Es sei denn, es würden irgendwelche Coronavirus-Varianten, die uns dann ständig irgendwelche neue Impfungen oder ständige Tests, du darfst nur noch mit einem negativen Test, auch in 2, 3, 5 Jahren, das könnte sein. Aber ansonsten wird es den Sport, glaube ich, jetzt nicht groß beeinflussen. In unserem normalen Leben, also heute ist es eigentlich, ich liebe ja unseren Cannstatter Wasen, gerade wäre jetzt das Frühlingsfest irgendwann jetzt dann gewesen und dann das Volksfest und das liebe ich. Und es wird schon ungewohnt sein, am Anfang wieder so viele Leute auf so engem Raum. Und wenn mal wieder ein Jahr alles normal ist, dann denkt jeder, ach, weißt du noch, damals, als Corona war. Also da wird sich nicht viel tun.
Aber Vasen ist ein Stichpunkt. Du bist ja auch schon mal über den Vasen abgesprungen, während dem Frühlingsfest, glaube ich, ne? Aus einem Heißluftballon.
Genau, vor 3 Jahren bin ich beim Frühlingsfest gestartet mit einem Heißluftballon bei der Ballonsportgruppe Stuttgart. Und habe direkt über dem Frühlingsfest einen Fallschirmabsprung gemacht. Okay. Das war natürlich für mich als absoluter Vasenlover in Stuttgart. Das war ein echtes Highlight. Natürlich standesgemäß in Lederhose und kariertem Hemd. Und bin dann direkt neben dem Vasen auf eine Wiese gelandet. Und ja, das war schon toll. Und sowas hat noch nie jemand vorher gemacht. Und auch die Chance dazu hat nicht jeder. Okay. Und das ist schon manchmal sehr privilegiert, was ich da machen darf. Das ist mir auch klar.
Das ist, glaube ich, cool. Machen wir mal einen Blick in die Zukunft. Corona ist rum. Welche Aktionen sind denn bei dir geplant für die Nach-Corona-Zeit?
Ja, also wie gesagt, was ein schönes Ziel wäre, wo ich auf jeden Fall mal gerne noch hin möchte, ist auf den Fidschi-Inseln. Möchte ich gerne einen Sprung machen. Das hat ein bisschen auch einen Hintergrund, weil hier aus Stuttgart-Möhringen, wo ich komme, ist vor ungefähr 20 Jahren ein Mädel ausgewandert, die hat hier eine Kneipe gehabt und die hat sich da auf den Fidschis selbstständig gemacht und der verspreche ich schon seit 20 Jahren, ich komme irgendwann auf die Fidschis und besuche dich. Okay. Das würde ich gerne mit einem Fallschirmsprung dort mal auf jeden Fall verbinden. Ja, und ansonsten, es ist eine Sache in der Pipeline, aber die will ich jetzt nicht verraten, weil ich nicht weiß, ob das jemals so stattfinden wird. Okay. Wenn, dann wird es auf jeden Fall ein Knaller.
Okay.
Und ja, und dann muss man sich einfach überraschen lassen, was da noch kommt.
Okay, ich darf dir sagen, du bist jetzt auch schon ein bisschen über 50.
53.
53, okay, gut. Wie lange möchtest du das Ganze noch machen?
Solange es der Körper zulässt, würde ich mal sagen, geht es noch lang so weiter. Mhm. Weil es ist für mich, ich bin draußen, ich habe einen faszinierenden Sport. Es ist Action, es ist abenteuerlich, es ist so meine Berufung, mein Leben und was gibt es Schöneres, wenn man sagen kann, hey, ich habe da meine Berufung gefunden und das macht mir wahnsinnig Spaß. Ja, solange es geht, wenn nicht irgendwann mal irgendwelche Beschränkungen uns das Fallschirmspringen mit der nächsten grünen Regierung gesagt, darfst du nur noch, keine Ahnung, Fallschirmspringen verbieten wir mal und zum Motorradfahren am besten auch gleich. Aber wenn die Sachen nicht kommen, dann geht es noch sehr lange weiter.
Ich drücke dir die Daumen, dass du noch ganz, ganz lange machen kannst. Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ja, was wünsche ich mir für die Zukunft? Ich meine, im Moment wünscht sich, glaube ich, jeder, dass es einfach nur mal wieder normal wird. Das ist, glaube ich, so das Einzige. Und dann müssen wir, glaube ich, hier hoch zufrieden sein, dass wir alle trotz im Vergleich zu anderen Ländern oder relativ gut durchgekommen sind. Ich bin gesund, ich bin fit, mir hat nichts gefehlt bisher und eigentlich das wünsche ich mir für mich selber, dass ich weiterhin gesund bleibe und noch viele, viele andere mit so einem Fallschirm-Tandemschwung mal glücklich machen kann.
Sehr schön. Damit wären wir für heute am Ende. Klaus, vielen Dank, dass du da warst. Ich möchte dieses Interview beenden mit einem Zitat von Reinhard May. Der hat mal gesungen, ich glaube, jeder kennt es. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, bleiben darunter verborgen. So ist es, oder?
Absolut. Wer jemals da oben war und das gesehen hat, über so eine Wolkendecke drüber, und das ist eine andere Welt und man vergisst wirklich alles, was da unter den Wolken dann darunter ist. Und deshalb, der Reinhard May, der hat schon gewusst, was er da singt.
Sehr schön. Wie sagt ihr eigentlich beim Fallschirmspringen? Toi, 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 gut Sprung, oder?
Bei uns sagt man Blue Sky und Happy Landing, weil das ist genau das, was wir brauchen.
Dann wünsche ich dir für die Zukunft Blue Sky und Happy Landing. Und wenn die Pandemie mal rum ist, sage ich hiermit, wird und ich ein paar Kilo weniger auf den Rippen habe, und wenn ich wieder ins Gym kann, wollte ich dich fragen, würdest du mit mir nochmal abspringen als mein Tandempartner?
Absolut, mein lieber Boris. Ich sehe dich ja hier gerade grinsend vor mir und es wäre mir eine große Freude, wenn wir das mal wiederholen. Und ich freue mich schon auf den Tag, weil ich weiß, dass es ein ganz spaßiger Tag wird.
Meine Mama hat heute gesagt, mach's vielleicht lieber nicht, du bist jetzt auch schon über 40 weit. Nimm ihr mal die Sorgen, sag ihr, da passiert nichts.
Ach, das ist so wie auch beim letzten Mal, wo ich den Boris ja zweimal gut runtergebracht habe. Da wird auch weiterhin nichts passieren. Da werde ich alles dran setzen, dass der Bub wieder gut unten ankommt.
Sehr schön. Ja, das war's für heute. Ich sage auch an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich gerne und hinterlasst ein Like und eine Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch sonst immer ihr diesen Podcast hört. Checkt mal die Webseite von Klaus Renz, die habe ich unten in den Shownotes verlinkt. Ja, in diesem Sinne, passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund. Und wie immer gehört auch heute meinem Gast das letzte Wort.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich die Chance hatte, ein bisschen aus meinem Leben und über meinen Sport zu berichten. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht und ich kann nur jedem alles Gute wünschen. Bleibt gesund da draußen und Kopf hoch. Bald geht's wieder los. Das Leben wird normal, das Fallschirmspringen geht los und mein Cannstatter Wasen, wenn er dieses Jahr nicht stattfindet, dann halt einfach nächstes Jahr wieder. Macht's gut, ciao.
And now, gambling terms. Push, a wager that results in a tie. Even money, bet with the same payout as you wager. Legit, knowing where it's truly legal to gamble in Colorado. You can enjoy legal gaming in Black Hawk, Central City, Cripple Creek, as well as licensed online sports and off-track betting in Colorado. Play legit and gamble only where it's legal. Learn more now at playlegitco.com. A message from the Colorado Division of Gaming. Gambling problem? Call or text 1-800-GAMBLER.